Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 11. Das Leben in den Zeiten von Corona, von Walter Wüllenweber, aus Stern Nummer 13, vom 19.03.2020. Gelesen von Matthias Beger. Wie das Virus unser Land verändert. Ab jetzt hilft nur noch Beten, fragt sich nur wo. Die Kirche ist derzeit kein geeigneter Ort, um göttlichen Beistand zu erbitten. Insbesondere der Besuch des Gottesdienstes könnte gefährlich werden. Darum ist er inzwischen verboten. Schon bei Matthäus 18, Vers 20 steht geschrieben: Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das gilt nicht nur für den lieben Gott, sondern auch für das Coronavirus. Das gab es noch nie. Christliche Kirchen, Moscheen und Synagogen sagen ihre Gottesdienste ab. Auf der ganzen Welt sind die Gläubigen aller Religionen vereint im Verzicht auf das Unverzichtbare, das Gebet in der Gemeinschaft. Kirche ohne Gottesdienst, das ist wie Bundesliga ohne Fußball, wie Theater ohne Zuschauer, wie Schule ohne Unterricht, wie Fußgängerzone ohne Geschäfte, wie Altstadt ohne Kneipe, wie Vereinsleben ohne sich zu treffen, wie Konzerte ohne Zuhörer, wie Demokratie ohne Parlamentsdebatten, wie Studieren ohne Uni, wie Freundschaft ohne sich zu sehen, wie Arbeit ohne Arbeitsplatz. Doch all das ist von nun an unsere Realität, für unbestimmte Zeit. Große Teile unseres sozialen Lebens werden um das Eigentliche beraubt: Nähe. Das neuartige Virus SARS-CoV-2 zwingt die Menschen zu sozialer Distanz, zu einem Verhalten, das über Jahrtausende als asozial galt. Bis jetzt. Vor wenigen Tagen kämpften Fans und Bosse der Bundesliga-Vereine noch verbissen darum, wie geplant Fußball spielen zu dürfen, vor vielen tausend Zuschauern. Der Protest gegen das Verbot war laut, das Unverständnis groß. Heute wirkt der Streit wie eine entfernte Erinnerung an früher, an ein längst vergangenes Zeitalter. Es hat ein paar Tage gedauert, bis die letzten Konzertveranstalter, die letzten Politiker, die letzten Beamten in Gesundheitsämtern, die letzten Journalisten und die letzten Bürger begriffen haben: Die Welt macht eine Vollbremsung wie nie zuvor in Friedenszeiten. Weite Teile des öffentlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens stehen still. Lockdown. Wuhan ist überall. Das sind Maßnahmen, die in der Geschichte einmalig sind, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie weiß, wovon sie spricht. In ihrer langen Amtszeit stand sie bereits bei drei Jahrhundertereignissen am Ruder: 2008 Bankenkrise, 2010 Eurokrise und 2015 die Aufnahme der Flüchtlinge. Doch das waren Fingerübungen im Vergleich zu den Herausforderungen, vor denen das Land in den nächsten Monaten steht. Für Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und ein möglicher Nachfolger Merkels, ist das Virus die größte Krise, seitdem die Bundesrepublik existiert. Unterbezahlte VIPs. Das Virus SARS-CoV-2 verschließt die Lunge. aber es öffnet die Augen. In der Krise, die nun beginnt, sehen wir plötzlich klar, was wichtig ist und wer. Absolute Priorität haben, neben Ärzten, Krankenschwestern und Pfleger. Sie sind die Soldaten im Krieg gegen das Virus. Darum arbeiten die Krisenstäbe in den Rathäusern derzeit überall daran, die Betreuung der Kinder dieser VIPs sicherzustellen. Zumindest sollten sie daran arbeiten. Wichtig sind Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Soldaten der Bundeswehr, die womöglich bald die Lücken schließen müssen, die sich überall auftun werden. Und wichtig sind die Kassiererinnen im Supermarkt, die an einem der gefährlichsten Orte dafür sorgen, dass die Basisversorgung weiter funktioniert. Das sind die Stützen des Gemeinwesens. Und ausgerechnet sie werden für ihren Dienst besonders schlecht bezahlt. Notiz an uns alle, für nachher, ein fetter Bonus für diejenigen, die den Laden am Laufen halten und Lohnerhöhungen auf ein angemessenes Niveau. In einem Tempo, das bislang unvorstellbar war, verändern sich Ansichten und Überzeugungen. Niemand diskutiert noch über den Sinn von Verboten in einer liberalen Gesellschaft. Die Idee vom schlanken Staat erweist sich in diesen Tagen als ein obszöner, gefährlicher Irrglaube. In der Krise zeigt sich, wie überlebenswichtig ein muskelbepackter Staat ist, gern auch mit ein wenig Fettpölsterchen. Das Mantra von Friedrich Merz, ein jeder solle mit Aktien fürs Alter vorsorgen, kommt gerade nicht so gut an. Genauso wie der Vorschlag der Bertelsmann-Stiftung, die Hälfte der Krankenhäuser einzusparen. Und selbst die guten alten Politiker sehen durch die Corona-Brille plötzlich ganz anders aus. Berufspolitiker taugen nicht mehr zum Feindbild. Political Animals, wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder oder Gesundheitsminister Jens Spahn, flößen nun auch Menschen Vertrauen ein, die bislang wegzappten, wenn deren Gesichter auf dem Bildschirm erschienen. Wenn's drauf ankommt, braucht man die Frauen und Männer der Altparteien, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als einen Staatsapparat zu führen. Zu den Personen, deren wahre Bedeutung für das Gemeinwesen uns durch das Virus auf einen Schlag klar gemacht wird, gehören auch Wissenschaftler, Koryphäen wie Professor Christian Drosten. Der Chefvirologe der Berliner Charité ist nicht nur einer der weltweit anerkanntesten Forscher in seiner Disziplin, sondern auch ein begnadeter Kommunikator. Er erklärt Regierungschefs, Ministern, Behördenleitern, Journalisten und bisher insgesamt über 4 Millionen Zuhörern seines Podcasts, wie sich das Virus verbreitet, welche Gegenmaßnahmen die politischen Entscheidungsträger treffen müssen. Und welche jeder Einzelne. Womöglich wird sich in den nächsten Wochen zeigen, dass der Staat und die Gesellschaft trotz der drastischen Maßnahmen nicht schnell genug gehandelt haben. Doch ohne Christian Drosten wäre der Bremsweg um viele Tage länger gewesen, womöglich um Wochen. In dieser Seuchenzeit erlebt das Expertenwissen eine Renaissance. Vor gar nicht langer Zeit sagten noch bei Umfragen fast 2/3, auf das Urteil von Experten gebe ich im Allgemeinen nicht viel. Die Vorbehalte sind ein Ergebnis der Propaganda von Populisten. Wissenschaftlichen Erkenntnissen setzen sie alternative Fakten entgegen. In vielen Ländern, auch in Deutschland, sah sich die Politik immer mehr gezwungen, auf die gefühlten Wahrheiten Rücksicht zu nehmen. Gruppen wie die Gelbwesten oder Impfgegner forderten lautstark die Freiheit zur Vernunft und zu unverantwortlichem Handeln. Nun sind die Einschnitte in die persönliche Freiheit massiver als bislang vorstellbar. Doch es gibt nicht den geringsten Widerstand dagegen. Selbst die Impfgegner sagten ihre Großdemo ab, aus Furcht, sich zu infizieren. Das Coronavirus hat die Wissenschaftsgegner zum Schweigen gebracht. Vernunft hat plötzlich ein ganz anderes Gewicht im politischen Entscheidungsprozess. Die Physikerin Dr. Angela Merkel kündigt an, die Maßstäbe für unser politisches Handeln ergeben sich aus dem, was uns Wissenschaftler und Experten sagen. Bei den bisherigen Krisen der Bundesrepublik ging es um Geld, um Arbeitsplätze oder den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das alles ist auch diesmal in Gefahr. Doch jetzt steht mehr auf dem Spiel. Das Leben von vielen tausend Menschen. Experten halten 250.000 Todesopfer in Deutschland für möglich. Sämtliche Maßnahmen haben nur ein Ziel. Die Intensivstationen der Krankenhäuser dürfen nicht überlastet werden. Die verfügen über rund 28.000 Intensivbetten. Bezogen auf die Bevölkerung stehen in Deutschland etwa 2,5-mal so viele Notfallbetten zur Verfügung wie in Italien. In Europa hat Deutschland die meisten Intensivplätze pro Kopf. Allerdings sind derzeit nur wenige davon frei. Im größten Universitätskrankenhaus Deutschlands, der Berliner Charité, waren Ende vergangener Woche von 364 Intensivbetten 364 belegt, also alle. Die anderen Krankheiten machen wegen des Virus keine Pause. Darum müssen die Kliniken erstmal Platz schaffen für den Ansturm der zu erwartenden Covid-19-Patienten. Operationen, die nicht dringend sind, werden verschoben. In der Charité wird in diesen Tagen umgebaut und umgezogen. Eine alte Isolierstation auf dem Gelände wird reaktiviert. Ein Altbau, der getrennt auf dem Gelände steht, die Infektiologie gerüstet. Container, in denen jetzt noch Büros sind, müssen ausgeräumt und mit Betten bestückt werden. Es ist eine Miniaturversion des Krankenhausbaus in Wuhan. 100 weitere Beatmungsgeräte sind bereits bestellt. Der Gesundheitsökonom Professor Reinhard Busse von der TU Berlin rechnet vor, wie viele Covid-19-Patienten in deutschen Kliniken insgesamt beatmet werden können, wenn die Hälfte der bislang existierenden Beatmungsbetten für die Seuchenpatienten genutzt werden könnte, wären das 14.000. Angenommen, die Kranken sind im Schnitt 7 Tage lang beatmungspflichtig, dann würden jeden Tag rund 2.000 dieser Betten wieder für neue Patienten frei. Es darf also nur so viele Neuinfektionen geben, dass die Zahl der Schwerstbetroffenen 2.000 pro Tag nicht übersteigt. Und da Experten derzeit davon ausgehen, dass rund 10% der Angesteckten am Ende einen Beatmungsplatz brauchen, ist das Ergebnis der Rechnung, mehr als 20.000 Neuinfektionen am Tag darf es nicht geben. Knappe Beatmungsplätze. Wichtig ist auch, dass die Ressourcen optimal genutzt werden. Womöglich werden in einer Klinik 2 zusätzliche Betten dringend gebraucht und 20 Kilometer weiter stehen 2 ungenutzt herum. Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen. Die Nachbarfirma ist ein Konkurrent. Um für die Seuchenzeit den Wettbewerb aussetzen zu können, hat die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, zusammen mit dem Robert-Koch-Institut, RKI, unter Hochdruck eine Datenbank aufgebaut und eine Website programmiert, in dem Register zur Verfügbarkeit von Intensivbetten in Deutschland können die Behörden erstmals sehen, in welchem Haus noch Kapazitäten frei sind. Der Medizinprodukthersteller Dräger aus Lübeck ist einer der weltweit führenden Hersteller für Beatmungstechnik. Dort wird derzeit in Sonderschichten gearbeitet. Die Aufträge kommen aus der ganzen Welt. Auch die Bundesregierung hat 10.000 Geräte geordert. Die Auslieferung wird sich über das gesamte Jahr hinziehen. Die Zahl der Notfallbetten, in denen Patienten vor dem Ersticken gerettet werden können, wird also steigen. Die medizinische Ausrüstung ist nur ein Flaschenhals von vielen bei der Versorgung. Weitaus gravierender ist der Personalmangel in den Kliniken. Deutschland hat im internationalen Vergleich eine gute Ausstattung mit Betten und Medizintechnik, aber unter den OECD-Nationen eine der geringsten Quoten von Pflegepersonal pro Krankenhauspatient. Eine Umfrage des DIVI zeigte schon 2018, dass auf deutschen Intensivstationen immer wieder Betten gesperrt werden müssen, weil pflegendes Personal fehlt. Das empfohlene Pflegepatientenverhältnis von 1:2 wird in den Kliniken nur zur Hälfte aller Frühschichten erreicht. Das ist der Mangel zu normalen Zeiten. Die Medizintechniker können in Sonderschichten zusätzliche Beatmungsgeräte herstellen. Beim Personal geht sowas nicht. Intensivpfleger ist ein schlecht bezahlter, aber hochspezialisierter Beruf. Dazu kann man niemanden mal eben in einem Abendkurs ausbilden. Bevor diese Krise überwunden ist, wird die Zahl des medizinischen Personals nicht wachsen. Im Gegenteil, es werden weniger. Bei einer normalen Grippewelle sollten die meisten Ärzte und Pfleger natürlich geimpft sein. Doch SARS-CoV-2 trifft sie genauso ungeschützt wie ihre Patienten. Es ist absolut sicher, dass sich viele anstecken werden. Wir müssen es irgendwie schaffen, den Ausfall an Pflegern so gering wie möglich zu halten, sagt Christian Karagiannidis, Sprecher der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Alltag in der Krise. Dass Krankenhäuser und Behörden Notfallpläne erarbeiten, ist selbstverständlich. Doch derzeit werden in Deutschland 83 Millionen Pandemiepläne ausgetüftelt. Das Wichtigste ist jetzt Driving Home for Corona. Viele sitzen noch auf einer Urlaubsinsel fest oder an einem auswärtigen Arbeitsort. Wenn alle wieder zu Hause sind, ist jede einzelne Familie gezwungen, sich vollständig vom gewohnten Alltag zu verabschieden. Neue Fragen müssen beantwortet werden. Wen schicken wir auf Beutezug in den Supermarkt? Wann ist der richtige Zeitpunkt, den Sommerurlaub zu stornieren? Kann man noch Bus fahren? Funktioniert das alte Fahrrad noch? Und nicht alle neuen Alltagsfragen sind so banal. Die schmerzhafteste Erkenntnis ist für viele, die Eltern oder Großeltern dürfen vorerst nicht mehr besucht werden. Je älter ein Mensch ist, umso gefährlicher ist das Virus. Das wissen inzwischen alle. In China ist fast ein Viertel der über 80-Jährigen, die sich infiziert haben, gestorben. Die Vollbremsung der Lockdown dient zu einem gehörigen Teil dem Schutz der Hochbetagten. Auch dafür hat das Virus uns die Augen geöffnet. Die Alten sind uns unendlich viel mehr wert, als uns womöglich bewusst war. Die Kontaktsperre ist zu ihrem Besten und doch eine echte Qual. Die Teilhabe am Leben ihrer Lieben ist für viele Ältere die größte Freude, das Zentrum ihres Lebens. Und niemand weiß, wann sie wieder umarmt werden dürfen. Sämtliche Altenheime werden nun zum Hochsicherheitsgebiet. Besuche sind ab sofort extrem drastisch eingeschränkt, sagt etwa der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha bei einer Pressekonferenz am Freitag vergangener Woche. Kurz davor klebten Pfleger Plakate an die Eingangstür zum Haus auf der Waldau, einem Pflegezentrum beim Stuttgarter Fernsehturm. Absolutes Besuchsverbot für alle, die in den vergangenen 4 Wochen in einem Risikogebiet waren, steht dort in roten Lettern. Für alle anderen gilt, die Bewohner müssen sich eine engste Bezugsperson aussuchen. Nur die erhält noch Zutritt zum Haus. Einmal täglich. Aber selbst diese Regelung ist noch vergleichsweise milde. Am Wochenende hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen beschlossen, sämtliche Besuche zu verbieten, mit Ausnahme des allerletzten, der Sterbebegleitung. Großeltern, denen es noch gut geht, sind in vielen Familien fest eingeplant als zuverlässige Kinderbetreuung. Die fällt in diesem Frühjahr aus, ausgerechnet jetzt, wo alle Schulen und Kitas geschlossen sind. Millionen Eltern wissen nicht, wer auf ihre Kinder aufpassen soll. Nicht jeder hat Corona frei und nicht jeder Job kann von zu Hause erledigt werden. Lkw-Fahrer, Bauarbeiter und alle, die noch etwas produzieren, müssen persönlich an einem ganz konkreten Arbeitsplatz erscheinen. Geschäfte am Küchentisch. Wie die 110 Mitarbeiter des Elektromaschinenbauers Groschop in Viersen am Niederrhein. Jeden Morgen, einmal um 6.30 Uhr und dann wieder um 8 Uhr, warten Monika Stecken und Wolfgang Endrikat auf ihre Kollegen. Endrikat hält ein Fieberthermometer an die Stirn jedes Mitarbeiters. Stecken hakt auf einem Klemmbrett ab. Werden über 37,5 Grad angezeigt, muss der Kollege sofort zum Arzt. Groschop ist schon seit Anfang Februar auf diese Situation vorbereitet, denn das Unternehmen hat eine Niederlassung in China. »Wir haben dort auch die Fiebermessungen eingeführt«, sagt Wolfgang Pflug, Vorstand von Groschop. »Mit Erfolg. Kein einziger chinesischer Mitarbeiter ist krank geworden.« Vor der Seuche haben etwa 12% der Deutschen hauptsächlich von zu Hause aus gearbeitet, die meisten Solo-Selbstständige, die ohnehin über keinen separaten Arbeitsplatz verfügen. In der Krise sind nun fast alle Unternehmen gezwungen, neue Methoden auszuprobieren. Jetzt zeigt sich, ob die IT tatsächlich funktioniert oder ob das Netzwerk in die Knie geht. Bei den Vorstellungen von der schönen neuen Arbeitswelt zu Hause wird indes gern vergessen, dass die meisten Familien kein Zimmer frei haben, in dem sich ungestört arbeiten lässt. Homeoffice muss man sich leisten können. In den kommenden Wochen wird ein bedeutender Teil des Restgeschäfts der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt am Küchentisch erledigt oder in hastig freigeräumten Ecken zwischen den gestapelten Hamstervorräten und der Wäsche, die noch gefaltet werden will. Immerhin, ein paar der bedeutendsten Werke der Weltliteratur sind im Homeoffice entstanden, bei Kindergeschrei und nörgelnden Ehepartnern, aber auch unendlich viel Schrott. Während in der gefährlichen Welt da draußen die soziale Distanz das Leben kennzeichnet, hocken die Menschen in der virenfreien Wohnung enger aufeinander, als so manchem nach ein paar Tagen noch lieb ist. Für viele Kinder ergibt sich jetzt die Gelegenheit, das Thema Handynutzung neu zu verhandeln. Die Eltern glotzen derweil Netflix leer. Wichtig ist in dieser Situation vor allem eines: jetzt nicht auch noch ein Virus im WLAN-Router. In den ersten Tagen fühlt sich der Hausarrest noch so ähnlich an wie Ferien oder wie die Zeit zwischen den Jahren. Doch bald wird das zurückkehren, was wir glaubten, überwunden zu haben. Existenzangst, Arbeitslosigkeit, die alte Plage kehrt zurück. Wird es die Firma noch geben, wenn die Normalität wieder zurückkehrt? Am Freitag hat der Bundestag im Rekordtempo die Wiedereinführung des Kurzarbeitergeldes beschlossen. Am Montag schickten die ersten Unternehmen ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit. In den nächsten Wochen werden viele Arbeitnehmer mit 60-67% ihres Lohnes auskommen müssen. Die wohl größte Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit trifft sämtliche Bereiche der Wirtschaft, ausnahmslos. Besonders brutal wird es für die kleinen Selbstständigen, für Gastronomen, Taxiunternehmer, die Betreiber von Kiosken, Läden, Dienstleistungsfirmen und für die Kultur- und Veranstaltungsbranche. In der Kölner Lanxess Arena, Deutschlands größter Veranstaltungshalle, erinnert Ende vergangener Woche nur noch der Alkoholmuff an Normalität. Deichkind hat hier als letztes gespielt. Party ist jetzt over, weil das echt keiner mehr braucht, haben die Elektro-Rapper in die Mikrofone gebrüllt. Im Nachhinein muss das für Hallenchef Stefan Löcher wie eine Prophezeiung klingen. Bis zum 10. April sind alle Konzerte gestrichen. Mindestens. Aus den Vollen auf Null. Das ist brutal, sagt der 48-Jährige. Er steht im blauen Anzug mit Einstecktuch auf dem klebrigen Hallenboden und schaut besorgt auf die 20.000 leeren Plätze. Es ist der absolute Wahnsinn, sagt der Betriebswirt. Wir haben 33 Millionen Euro Fixkosten pro Jahr. Der vierwöchige Ausfall kostet uns mindestens 2 Millionen. Die Lanxess Arena ist ein Unternehmen mit rund 450 Mitarbeitern. Solche Mittelständler wissen, wie man Kurzarbeitergeld beantragt und Hilfsfonds anzapft, die von der Bundesregierung angekündigt wurden. Doch solche Professionalität ist nicht typisch für den Kulturbetrieb. Am anderen Ende der Skala ist der legendäre Club SO36, ein Kreuzberger Urgestein, das Punkrock in Deutschland mit eingeführt hat. Wir haben uns jahrelang selbst durchgeschlagen. Kurzarbeit, wie funktioniert das? Wir kommen alle aus dem Punkrock-Zusammenhang, damit haben wir keine Erfahrung, sagt Nanette Fleig, die den Club managt. Allein für einen nun abgesagten Konzertabend muss das SO36 400 Rücküberweisungen von Ticketzahlungen vornehmen. Wir haben überhaupt nicht die Leute, um das zu schaffen. Die Lanxess Arena und das SO36 sind Kulturunternehmen. Doch das eigentliche Rückgrat des Kulturbetriebes sind Freiberufler wie die Bratschistin Shasta Ellenbogen. Die 32-jährige Kanadierin lebt seit 2011 in Berlin und hat jede Menge internationale Preise als Solo- und Kammermusikerin angehäuft. Das Geschäft lief gut. Keine Ahnung, was mir gerade widerfährt. Alle meine Konzerte rechts und links werden abgesagt, sagt Ellenbogen. Als Notfallplan hat sie sich überlegt, ihre Wohnung an Touristen unterzuvermieten. Ausgerechnet jetzt, wo der Tourismus komplett zusammenbricht. Künstler sind nun mal keine Geschäftsleute. Für viele Kulturschaffende geht es in diesen Tagen um ihre wirtschaftliche Existenz. Sie brauchen Hilfe, doch die staatlichen Hilfsprogramme sind nicht für sie gemacht. Bis jetzt. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters verspricht, dass die speziellen Belange des Kulturbetriebes und der Kreativen mit einbezogen werden, wenn es um Unterstützungsmaßnahmen und Liquiditätshilfen geht. Eine konkrete und schnell wirksame Hilfe hat der Kabarettist Florian Schröder vorgeschlagen. Er ruft dazu auf, freiwillig auf die Rückerstattung des Eintrittspreises zu verzichten, wenn eine Veranstaltung abgesagt wird. Es ist das Mindeste, was jeder für exakt die Künstler tun kann, die ihm am Herzen liegen. Das Virus hat unseren Blick auch für die Bedeutung der Kultur geschärft. ein paar Wochen ganz ohne Konzerte, Theater, Lesungen oder Auftritte, führt uns vor Augen, wie sehr uns das fehlt, wie armselig und freudlos das Leben ohne die Feste des Zusammenlebens ist. Kultur, das macht uns diese Krise deutlich, ist systemrelevant für die Gesellschaft. Neuer Zusammenhalt. Der Schock führt nicht bei allen zur Schockstarre. Manche handeln auch wie der Wormser Unternehmensberater Christian Fein. Unter dem Hashtag Corona-Hilfe gibt er Menschen die Gelegenheit, sich zu vernetzen, um sich gegenseitig zu helfen. Junge Gesunde gehen für Nachbarn aus Risikogruppen einkaufen oder betreuen Kinder von Leuten, die zur Arbeit müssen. In eine ähnliche Richtung geht der Hashtag Nachbarschafts-Challenge. Viele zeigen ihre Solidarität auch ganz analog. In vielen Hausfluren hängen in diesen Tagen Zettel neben den Briefkästen, auf denen junge Leute Älteren oder Alleinerziehenden Hilfe anbieten. Wer in der Notlage den Niedergang der Zivilgesellschaft erwartet hat, sieht sich getäuscht. Solidarität und Gemeinsinn sind in der Gesellschaft weiter verbreitet als gemeinhin angenommen. Das gilt nicht nur für das kleine Leben in der Nachbarschaft, sondern auch für das ganz große Geschäft. Weltweit arbeiten Forscher derzeit unter Hochdruck daran, einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 marktreif zu machen. Die Tübinger Firma CureVac gehört zu jenen, denen dabei einiges zugetraut wird. Weshalb US-Präsident Donald Trump Interesse bekundet haben soll, die Exklusivrechte für den Impfstoff für einen ungewöhnlich hohen Preis zu kaufen, um seinem Land die Forschungsergebnisse zu sichern. America first. Doch er bekam eine deutliche Abfuhr. Wenn es uns hoffentlich bald gelingt, einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional, sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen, schützen und helfen können, ließ der Haupteigentümer der Firma CureVac den Mann im Weißen Haus wissen. Es ist Dietmar Hopp, SAP-Gründer und Mäzen des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Vor wenigen Wochen in der Zeitrechnung vor der Corona-Krise wurde Hopp in vielen Bundesliga-Stadien mit großen Plakaten als Hurensohn beleidigt. Wenn irgendwann wieder Fußball gespielt werden kann, sind neue Plakate fällig. Ehrensohn. Die Notsituation setzt für einen Moment sogar die Gesetze des Marktes außer Kraft. Solidarität schlägt Preis. Dabei geht es nicht nur um Menschlichkeit und Altruismus. Die größte Krise in der Geschichte der Bundesrepublik zeigt uns: Solidarität ist der wirksamste Eigenschutz, die beste Versicherung. Wie lange wird der Ausnahmezustand noch anhalten? Das Wort Quarantäne kommt aus dem Lateinischen, quadraginta, 40. So viele Tage werden wir mindestens in Deckung gehen müssen. Die Italiener sind uns auf diesem Weg schon ein wenig voraus, beim Leiden, aber auch bei den Methoden, dem Stress der Quarantäne zu begegnen. Derzeit fluten sie das Netz mit Handyvideos. Menschen stehen auf dem Balkon und singen. Die Europameisterschaft wird in diesem Jahr nicht im Fußball ausgetragen, sondern im Balkon singen. Wir sollten langsam anfangen zu üben. Die Italiener haben Trainingsvorsprung.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig, Telefon 0341 7113 120, Fax 0341 7113 125, E-Mail abo@dzblesen.de, www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Breidatenformat. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10, BIC WELADE 8LXXX.